Deutschlandfunk, Information und Musik.
In diesem Jahr wurde vielleicht, genau weiß man es nicht, Walter von der Vogelweide 850 Jahre alt. Der große Dichter des Mittelalters, schwer zu sagen, wer ihn eigentlich noch kennt unter den Jüngeren, Mittelhochdeutsch steht ja wohl schon lange nicht mehr auf dem Lehrplan in der Oberstufe. Deshalb, bevor wir über Walter von der Vogelweide sprechen, bringen wir ihn erstmal zu Gehör.
Ich saß auf einem Steine und dachte Bein mit Beine. Darauf setzte ich den Ellenbogen. Ich hätte in meine Hand gesmoggen das Kinn und ein min Wange. Da dachte ich mir viel Ange, wie man zur Welte sollte leben.
Ich saß auf einem Stein, ein Bein übers andere geschlagen, Kinn und Wange in die Hand geschmiegt und drüber nachdenkend, wie man auf dieser Welt leben soll. So fängt eines der bekanntesten Gedichte von Walter von der Vogelweide an. Was verbindet mit diesem Dichter bis auf den heutigen Tag, wenn man nicht gerade Germanistik studiert? Das habe ich die Schriftstellerin Felicitas Hoppe gefragt.
Ja, also ich glaube, das ist genau das Problem, dass Walter von der Vogelweide sozusagen unter dieser Wissenschaft verdeckt ist und verloren gegangen ist ein wenig. Und wenn man die Texte liest in einer guten Übersetzung, und es gibt wunderbare, glänzende Übersetzungen, merkt man, ich scheue ein bisschen das Wort, aber dass es doch ein Dichter ist, der sehr aktuell ist bei aller Fremdheit und diesen wunderbaren Text, den Sie da eingespielt haben. Wenn man den weiter und zu Ende liest, merkt man auf überraschende Weise, dass Walter sich mit denselben Fragen herumschlägt wie wir. Nämlich, wie man im Grunde sein Leben in den Griff kriegt, wie man mit der weltlichen Gewalt umgeht, wie man sich als Künstler vor der Macht verbiegen muss. Klar, ich bin selber Künstlerin und deshalb spricht das zu mir sehr stark und sehr aktuell.
Jetzt haben Sie als Schriftstellerin das gemacht, was Sie auch schon mal zuvor gemacht haben. Sie haben einen historischen Stoff aktualisiert. Sie haben das in Ihrem Iwein gemacht, Iwein der Löwenritter, ein Jugendroman, der auf einer Geschichte von Hartmann von Aue beruht. Gehen Sie auch so an Walter von der Vogelweide heran? Sie transkribieren ihn gedanklich in die Gegenwart?
Ja, das ist für mich eigentlich der einzige Weg, das für mich fruchtbar zu machen. Bei allem Respekt sage ich deutlich vor der Wissenschaft, der ist groß, aber wir brauchen einen lebendigen Umgang und dürfen dann nicht in einer Expertise erstarren. Dazu muss ich natürlich auch sagen, dass ich quasi mit einem Bild von Walter von der Vogelweide aufgewachsen bin, wo man ihn eben auf diesem Stein sitzen sieht, die berühmte manessische Handschrift, das hing früher in unserem Wohnzimmer. Und deshalb dachte ich ja als Kind, Walter von der Vogelweide wäre eine Frau.
Das wundert nicht, denn in diesem Bild, das Sie meinen, da hat Walter von der Vogelweide ja so eine blonde Jesus-Frisur und blickt dem Betrachter direkt ins Gesicht. Da kann man als Kind schon meinen, das ist eine Frau, oder?
Die sehen ja alle so aus. In dieser Manesse, die haben diese langen, lockigen Haare, die ich als Kind eben selber hatte. Dann diese weichen, fallenden Gewänder. Und dann hat er ja so eine Art Krone auf dem Kopf oder sowas Kronenartiges. Und schaut auch sehr sanft. Also es entbehrt jeden harten, männlichen Charakters, den man sich sonst so zu den Rittern denkt. Und insofern war der immer so ein bisschen sagenumwoben, bis ich dann später herausfand, wer er nun wirklich ist. Und er ist nicht sanft, sondern es ist ein Dichter, der ja nicht nur schöne Minnelieder schreibt, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben, sondern hochpolitisch, sehr widersprüchlich, im ständigen Widerstreit mit den Mächtigen. Und last but not least ein sehr, sehr ehrgeiziger Dichter. Und das ist imponierend.
Fassen wir da ein bisschen nach, um doch so ein bisschen dem historischen Walter von der Vogelweide auch gerecht zu werden. So viele biografische Spuren hat der ja gar nicht hinterlassen. Immerhin weiß man, dass er von Fürstenhof zu Fürstenhof gezogen ist.
Ja, er ist das, was man wohl einen fahrenden Sänger nennen würde, wobei das, glaube ich, heute sehr romantisiert wird. So, man reist da in seinem schönen Gewande singend von Hof zu Hof. Man muss sich dieses Leben, glaube ich, sehr hart, sehr schwer vorstellen und in großer Konkurrenz. Er war ja nicht der einzige Dichter. Und das ist eine Situation, die ich natürlich auch kenne. Und man muss sich vorstellen, dass er um sein Überleben kämpfen musste. Wir wissen in der Tat aus den Quellen fast nichts über ihn. Es gibt eine Notiz, in der darüber gesprochen wird, dass er für seine Dienste mit einem Pelzmantel bezahlt wird. Also in Naturalien wurde er bezahlt. Wie stolz Walter auch war, sieht man aber an einer Äußerung wie zum Beispiel dieser, die ich neulich fand: getragene Kleidung habe ich nie angenommen. Also Walter nimmt für sich in Anspruch, auch zu der besseren Dichterriege zu gehören. Und er hat wie alle Dichter einen Lehrmeister, den Reinmar den Alten, glaube ich, hieß er. Und auch das ist typisch, wie er dann versucht, sich von seinem Lehrmeister zu emanzipieren, wie er zwischen der kirchlichen und höfischen Welt zerrieben wird. Das ist ein spannendes und anstrengendes Leben und eigentlich erstaunlich, dass er geschafft hat, 60 Jahre alt zu werden.
Wobei man ansonsten ja sagen muss, dass einem grundsätzlich diese Welt der höfischen Minne im Kontrast zum mittelalterlichen Leben des Nichtadels in Abhängigkeit, in Not und in Hunger doch schon sehr fremd ist. Oder geht Ihnen das nicht so?
Doch, da habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis dazu. Denn in der Tat hat man sich an den Höfen erlaubt, was man heute eigentlich nicht mehr so tun würde, eine Idealwelt förmlich zu veredeln. Diesen Leuten bei Hof war vollkommen klar, dass ihre Minnegesänge mit ihrer real gelebten Wirklichkeit oder sagen wir mal auch mit ihrer real gelebten Sexualität und so natürlich in keiner Weise zur Deckung kam. Und da sieht man eine gewisse Schizophrenie. Also der Minnesang ist in dem Sinn schizophren. Und man sieht bei Walter dann später, bei dem Bekannten auch unter der Linde, wo unser Lager war und so weiter, dass er gegen diese Minnedogmatik eigentlich angeht und diesen höfischen Raum öffnet. Und dann sind plötzlich auch Modelle einer Liebe oder einer Leidenschaft möglich und denkbar und können auch besungen werden, also zwischen den Klassen. Das weicht da schon auf. Denn heute wirken diese Minnelieder, also wenn man das dann mal so eins zu eins nimmt, wirkt das natürlich, wie Sie sagen, sehr fremd. Und das ist eine Welt, die wir dann auch nicht mehr nachvollziehen können.
Wenn wir aber nochmal auf diese zentrale Frage kommen, die Walter von der Vogelweide ja in dem gehörten Gedicht stellt, die Frage, wie man zerwelte sollte leben, wie man also leben sollte auf der Welt. Das ist schon eine sehr zeitlose Frage, oder? Da muss man sich gar nicht die Mühe machen, Walter in die Gegenwart zu transkribieren. Das ist eine zeitlose Frage.
Ganz richtig. Also wenn man das nochmal hochdeutsch zu zitieren darf, keinen Rat wusste ich zu geben, wie man drei Dinge erwerben könne, ohne dass eines von ihnen verloren ginge. Zwei sind Ehre und Besitz und das dritte ist die Gnade Gottes. Nun kann man zur Gnade Gottes so oder so stehen. In Walters Zeit, der ist natürlich sehr stark von dieser christlichen Religion geprägt. Aber es trifft vollkommen auf unser Leben zu. Also wie bringen wir die Dinge unter einen Hut, ja? Wie erlangen wir Ehre und Besitz, bleiben trotzdem ehrliche Menschen? Es sind gewissermaßen moralisch-ethische Fragen. Und das ist ja ein späteres Gedicht von Walter. Das heißt, die sind alle erfahrungsgesättigt. Der weiß ganz genau, wovon er spricht. Das ist nichts, was im Kämmerchen entsteht. Und das macht ihn wirklich hoch, hoch aktuell. Das ist so.
Oder wenn wir auf diese Klage blicken, die wahrscheinlich vom älteren Walter von der Vogelweide geschrieben wurde: O weh, wa sind verschwunden Alumino Jahr. O weh, wo sind all die Jahre geblieben? Frei übersetzt von mir. Auch so eine Feststellung von heute, die könnte man heute nicht anders machen als vor 850 Jahren.
Also das ist wunderbar, dass Sie dieses zitieren. Ist nämlich eines meiner weiteren Lieblingsgedichte, so eine Art Bilanzierungsgedicht. Und was da besonders auffällt, ist die Frage: War mein Leben ein Traum oder ist es Wirklichkeit? Und das ist übrigens ein Motiv, das sich durch die gesamte Literatur bis in die Gegenwart zieht. Ich mache manchmal bei Lesungen so einen Test. Es gibt von Wilhelm von Aquitanien, der noch älter ist, ein Gedicht, ein Lied über rein gar nichts. Das lesen Sie den Leuten vor, die denken, das wäre 21. Jahrhundert. Weil diese Frage, wie wir Welt wahrnehmen und unserer Zeit, was ist Trug, was ist Wirklichkeit, wie schrumpft die Zeit seltsam dahin? Und mit diesen Motiven ist er dann eben wirklich zeitlos.
Nun muss man ja aber gar nicht so vorgehen, dass man diesen mittelalterlichen Menschen auf seine Zeitlosigkeit hin befragt. Was raten Sie denn denjenigen, die den mittelalterlichen Walter für sich entdecken wollen? Wie geht man vor, wenn man ihn gar nicht transkribieren will, sondern wenn man ihn als Menschen seiner Zeit so hören will und lesen will, wie er eben war?
Also ich würde sagen, in erster Linie, indem man zu den Texten selbst zurückgeht, also zu den Primärtexten natürlich in einer guten Übersetzung. und diese Welt auf sich wirken lässt.
Und persönlich nochmal gefragt, wenn Sie Walter-Gedichte oder auch Texte von Hartmann von Aue im Original, im mittelhochdeutschen Original lesen, so schwer ist das ja nicht zu verstehen. Ist das für Sie ästhetisch? Hat das für Sie Reiz?
Das ist sehr, sehr schwierig. Ich arbeite im Moment an einer Neuerzählung der Nibelungen, des Nibelungenliedes. Und das ist ja ungefähr Walters Zeit, also entstanden um 1200. Und ich muss sagen, ich spreche viel auch mit Mediavistik-Studierenden, die darauf schwören, es sei eigentlich nur im Mittelhochdeutschen der Klang, die Musik und dieser bestimmte Charme der Texte erhalten. Ich muss sagen, mir geht das nicht so. Ich nehme zwar meinen Weg durch das Mittelhochdeutsche, aber mir sind, vielleicht weil ich selber Prosa-Autorin bin, mir sind die guten Prosa-Übersetzungen näher. Und das sehe ich auch nicht als Verrat an der Dichtung. Wobei es sich lohnt, natürlich ins Original zu gehen, um zu merken, dass die Texte sehr stark von einem Rhythmus getragen sind. Aber das spürt man sogar noch in guten Prosa-Übersetzungen. Das ist ganz sicher so.
Dieser mutmaßliche 850. Geburtstag, hat der Bedeutung für Sie?
Nein, der hat für mich keine Bedeutung. Ich bin jetzt gerade so alt, wie Walter wurde. Also wurde mir so ein bisschen mulmig zumute, als ich dann nochmal gerechnet habe, naja, 60 Jahre. Ich tue mich ein wenig schwer mit Jubiläen. Also das sind schöne Anlässe, Dinge wieder zur Hand zu nehmen und ins Gespräch zu bringen. Und in diesem Fall freue ich mich besonders, dass das Jubiläum nicht übersehen wurde. Aber so wirklich Bedeutung hat das nicht, denn Walter, wie gesagt, begleitet mich seit meiner Kindheit und er wird mich auch weiter begleiten.
Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe war das.